Ja, Gott hat ein großes Werk vor und er hat dies mit uns vor. Er brennt in uns und wir leben immer noch. Ich finde das irgendwo sehr ermutigend. Und ich möchte jetzt Verse lesen. Also es gab ja schon einige Beiträge heute Morgen. Das war ja, wir sind ja schon völlig drin in diesem, ja voll drin, Halleluja, in dieser zweiten Punkt von dieser Wochenendkonferenz. Ich finde es schön, wenn man ins Herz hineingeht und das Wort zu uns spricht und wir haben gemeinsam daran Anteil, ja, denn ja, es hat einen Wert. Ja, Gott möchte zu uns sprechen. Und ich möchte vielleicht zu Beginn jetzt zwei Bibelstellen lesen lassen. Das ist die Frage, wer das lesen möchte. Das eine ist in 1. Petrusbrief. Das ist so mein Ausgangspunkt für die Gemeinschaft heute Morgen. In 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 15 und 16.
Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Amen. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und die andere Stelle ist im Epheserbrief. Kann jemand anderes bitte mal lesen? Epheserbrief Kapitel 1, Verse 3 und 4.
Ich kann lesen.
Schön.
Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den Himmel in Christus, da er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig und makellos sein vor ihm in Liebe.
Amen. Ja, da er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig und makellos sein vor ihm in Liebe. In dieser zweiten Versammlung, dieser zweiten Gemeinschaft heute Morgen, möchte ich bisschen aufgreifen von dem Hintergrund, wenn es um Heiligung geht. Ja, Heiligung ist ein großes Wort, ein starker Begriff. Und ja, wir sollen nicht anfangen, unsere Konzepte zu machen und dann uns darauf einzulassen, auf die Heiligung und ja, Herr, heilige mich. Und wir gehen von unseren Konzepten aus, was wir so darunter verstehen oder was wir meinen, aus dem Wort zu lesen oder zu entdecken. Sondern ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Dahinter gibt's noch etwas. Der Ausgangspunkt ist ganz woanders. Der Ausgangspunkt liegt nicht bei uns. Es geht um uns, ja. Aber der Ausgangspunkt liegt nicht bei uns. Ja, der Ausgangspunkt liegt bei Gott. Ja, dieser Vers in Petrusbrief, das ist ja ein Zitat genommen aus dem Alten Testament. Den hatten wir ja in der Winterkonferenz gehabt. Ja, in 3. Mose 19, Vers 2 sagt ja Gott zu seinem Volk, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Ja, so, der Ausgangspunkt liegt bei Gott. Er sagt, ich bin heilig. Ja, mit ihm fängt es an. Aber worum geht es Gott? Ja, was versteht er darunter? Was will er haben? Wie will er es wirken? Ich finde, das sind alles wichtige Dinge, die wir nicht übergehen können. Dass wir sagen, ja, ich soll heilig sein, jetzt mache ich mein Heiligungsprogramm, ziehe es durch und wir sind im Endeffekt alles andere als heilig. Ja, oder wir machen ein Programm nicht nur für uns, sondern für andere noch. Auch das gibt es. Das ist es nicht, worum es Gott geht. Dahinter steckt ein Vorsatz. Ja, Gott hat einen Vorsatz. Und der hängt damit zusammen. Und möge der Herr uns die Augen öffnen, dass wir auch ein Verständnis dafür haben. Ja, das ist jetzt mein Anliegen von heute Morgen, dass wir ein Verständnis bekommen, denn ein geistliches Verständnis. Es geht um geistliche Dinge. Und Gott möchte uns allen ein geistliches Verständnis geben. Er möchte uns nicht in Unwissenheit lassen. Ja, die Zeit der Unwissenheit ist eigentlich vorbei ab dem Zeitpunkt, als Jesus Christus gekommen ist und das Evangelium gebracht hat. Und in diesem Evangelium steckt dies drin. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist ein Evangelium. Ist eine gute Nachricht. Ja, und es war so viel, oder es ist so viel in Gott verborgen gewesen und noch immer verborgen, aber er möchte es herausbringen und seinen Heiligen kundtun. Es gibt in der Schrift diese Aussagen, im Kolosserbrief, im Epheserbrief, im Korintherbrief. Ja, immer wieder gibt es den Hinweis, Gott möchte uns etwas kundtun von seinem Herzenswunsch, was in ihm ist, und er möchte uns mit hineinnehmen und er möchte uns daran Anteil haben lassen. Ja, und es ist möglich, ja, dass wir ein Verständnis bekommen, mehr und mehr. Ja, es ist nicht so ein, ich sag mal so ein Plopp-Effekt, so, sondern wir wachsen hinein durch die Gemeinschaft mit unserem lebendigen Gott, durch die Gemeinschaft mit den Heiligen untereinander. Das Verständnis wächst in uns und nimmt zu.
Amen.
Ja, denn es ist wichtig. Denn sonst, ja, haben wir vielleicht was berührt und wir möchten es auch erlangen und geben uns dafür hin. Aber weil uns das Verständnis fehlt, machen wir es selber extrem schwer.
Ja.
Ja? Oder es passiert wirklich mal etwas Dummes, sag ich mal, und wir wissen nicht, damit umzugehen. Ja, es ist nicht alles so, dass immer alles glatt läuft. Also wir sehen es ja hier, ins Internet reinzukommen, damit fängst du, das sind äußere Dinge, aber in unserem menschlichen Leben läuft nicht immer alles glatt. Auch wenn wir Christen sind, selbst in unserem Christenleben wird nicht alles glatt laufen. So, wir sollten nur wissen, was machen wir dann, wenn es mal nicht glatt läuft? Wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir? Dazu ist es wichtig, ein gewisses Verständnis zu haben. Ja, wenn wir etwas den Hintergrund verstehen, dann geraten wir nicht gleich in Panik. Mhm. Ja, ist doch so. Was, wenn ich nur ein bisschen was weiß und es funktioniert hier nicht im Computer, oh, ich gerate in Panik, ich rufe Hilfe, Hilfe, Patrick, wo bist du? Ist immer gut, jemanden zu haben, mit dem man dann Gemeinschaft haben kann, der uns weiterhilft. Aber mein Punkt ist, wir müssen nicht in Panik geraten. Ja, auch als Christen. Ja, wir müssen. Ja, wir dürfen auch nicht naiv sein, sondern wir müssen ein Verständnis bekommen, worum geht es Gott. Ja, und deswegen, mein erster Punkt hier, oder allein die Überschrift schon, ist gar kein Punkt, ist der Hauptpunkt hier. Das heißt, Gottes Wirken für unsere Heiligung. Es fängt an bei Gott. Ja? Die Heiligung fängt an bei Gottes ewigem Vorsatz. Und dazu habe ich jetzt Epheser 1 auserwählt. Ich finde, es gibt kaum einen Vers, der das so klar und deutlich zum Ausdruck bringt. Ja, Vers 4, Epheser 1, Vers 4. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Also vor Grundlegung der Welt. Da gab es noch kein Problem. Da hat Gott schon einen Vorsatz gehabt. Ja? Bevor Gott geschaffen hatte, bevor Gott anfing, etwas zu machen, bevor Gott aktiv wurde mit seiner Schöpfung, mit seiner ersten Schöpfung, mit der zweiten Schöpfung, ja? Vor allem hatte Gott in seinem Herzen einen Plan, einen Vorsatz. Er hat was vor. Er hat eine Auswahl getroffen. Und zwar heißt es hier, dass wir, also du kannst vieles vielleicht denken, wenn es um Heiligung geht, der Punkt jetzt, heute Morgen würde ich sagen, wir, also ihr da jetzt in eurem Wohnzimmer sitzt oder wo ihr sitzt, ihr, guckt euch mal an, ihr, oder wir hier, die wir hier sind, dass wir heilig und makellos seien, vor ihm in Liebe. Also, das war, also vor Grundlegung der Welt, war Gottes Plan heilig, dass er uns als Heilige hat. Ich meine, man muss sich das mal bewusst machen. Das ist nicht etwas, was zusätzlich irgendwann mal aufkam, dass Gott sagt, na ja, ihr seid ja so schlimm geworden, jetzt müsst ihr euch mal heiligen. Hat damit gar nichts in erster Linie zu tun. Auch, kommen wir noch dazu, ja, ist auch noch wichtig. Aber unabhängig davon, die Heiligkeit, unsere Heiligung, ist für Gottes Vorsatz elementar wichtig. Ohne diese Heiligung, dass er uns heiligt, kann er sein und wird er seinen Vorsatz nicht ausführen können. Es geht nicht. Das war hier vor Grundlegung der Welt dieses Merkmal. Heilig und makellos. Ja, was hat Gott sich da vorgenommen? Und ich muss sagen, das ist auch gleichzeitig eine gewisse Sicherheit, die wir bekommen. Dadurch, wenn wir das sehen, Gott hat sich was vorgenommen. Ich glaube, er schafft es. Amen. Wenn Gott sich das vornimmt, ja, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien, da wir können die Sicherheit haben, Gott schafft es.
Amen.
Wir müssen nur wissen, wie will er es denn schaffen. Deswegen unser Verständnis. Ja, dass wir nicht dagegen arbeiten, nicht hindern, irgendwas machen und gesagt, Mensch, das habe ich doch, Mensch, ja Mensch, das habe ich gar nicht vorgehabt. Ja, hör doch mal und sieh doch mal, was in meinem Herzen ist. Lob den Herrn. Ja, für die Heiligung. Also irgendwo ist es mir nochmal so bewusst geworden, das ist nicht nur ein Nebenprodukt, dass wir auch heilig sind. Es wäre schön, wenn ihr auch heilig seid. Hauptsache, ihr seid gerettet von der ewigen Verdammnis. Und wenn ihr noch heilig seid, schön. Nein. Genau, nein. Das Heilige, die Heiligung, das ist Gottes Ausgangspunkt. Und deswegen gibt es nachher später die Errettung auch. Ja, aber es geht darum, dass er uns heiligt. Ja, und das macht er und das geht und das braucht er auch. Und diese Heiligung und die Heiligkeit, die Gott macht, die ist verbunden auch mit seiner, habe ich ja geschrieben, mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Liebe. Ja, es hat, da ist so viel mit beinhaltet, da ist so viel mit drin. Ja, es ist nicht nur ein Begriff, da ist Gottes Herrlichkeit mit verbunden. Die Heiligkeit beinhaltet die Herrlichkeit Gottes, dass wir sie schauen und dass sie durch uns zum Ausdruck kommt. Ja? Kannst du nicht trennen. Was der Herr heiligt, das wird herrlich. Ja? Was herrlich ist, das ist heilig. Und auch, nee, das ist okay, mir ist was runtergefallen, hier was ist, okay. Was er heiligt, ist auch verherrlicht. Es geht zusammen. Je mehr Heiligung, je mehr, desto mehr Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit nimmt auch zu. Der Herr sagt mal, oder Paulus schreibt mal, dass wir umgewandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wie wir gestern gehört haben, im Endeffekt, am Ende der Schrift, wenn Gott das Ergebnis darstellt von seinem Werk, am Ende dieses Zeitabschnittes dann, es ist eine aufgebaute Stadt, die heilig ist und die Herrlichkeit Gottes hat. Ja? Und das ist verbunden mit seiner Liebe. Ich weiß nicht, wir verbinden das vielleicht auch nicht so. Klar, wir haben gestern gehört, und das ist auch richtig, da gibt es eine gesunde Furcht Gottes. Das ist normal. Ja? Aber es ist keine Angst aus meinem Fleisch heraus. Es ist eine Ehrfurcht. Ja, und gleichzeitig erfahren wir die Liebe Gottes in der Heiligung. Er heiligt uns, weil er uns liebt. Das gehört zusammen. Da gibt es mal einen Vers, habe ich aufgeschrieben, auch in dem Punkt, den ich da habe, verbunden mit seiner Liebe. In Kolosser 3, Vers 12, da heißt es einmal, ist die Rede von denen, die geheiligt und geliebt sind. Geheiligt und geliebt. Damit beschreibt er uns. Wir sind geheiligt und geliebt. Das ist Gottes Haltung, Gottes Herzenshaltung uns gegenüber. Ja? Also Gott verbindet damit sehr viel mit dieser Heiligung. Das zeigt seine Liebe an uns. Nicht seine Strafe in der Weise. Ja, es ist auch eine Zurechtweisung, wenn es nötig ist. Ist natürlich so, aber aus seiner Liebe heraus. Nicht um zu verdammen, sondern um uns zu reinigen und zu verherrlichen. Ja, also Gott wirkt so wunderbar. Wenn er diesen Vorsatz hat, und wie gesagt, er schafft es. Wenn er es hat, er schafft es. Wie wird er es machen? Ich glaube nicht, dass Gott, ich glaube, keiner von uns würde erwarten, dass Gott sich was vornimmt, aber das nicht bis zum Ende durchdenkt. Ja, wir sind manchmal so. Wir haben irgendwie vielleicht ein Projekt im Sinn, dann fangen wir mal an und learning by doing. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Nein, Gott ist nicht so, nicht learning by doing. Wir in unserer Erfahrungsseite, wenn wir zu Gott kommen, wir lernen durch die Erfahrung Umgang mit ihm. Aber von Gottes Seite, er ist der Initiator. Ja, er ist der Urheber. Er ist der Planer. Er hat es durchdacht. Und er hat auch den Weg mit vermittelt, wie er es machen möchte. Ja, dass er uns heiligt und ihn vor ihm makellos heilig darstellt. Ja. Das ist jetzt spannend zu entdecken. Herr, wie machst du das? Ja. Und das möchte er, dass wir es wissen und mitarbeiten können. Und das ist diese andere Stelle, die ich am Anfang habe lesen lassen in Petrus Brief oder auch im Alten Testament. Wie macht Gott das? Er sagt, ich bin heilig. Also, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also, es ist kein Aufruf, sei heilig. So, jetzt streng dich mal an, guck mal mich an, wie ich bin. Und jetzt richte dich mal nach mir. Also, man kann das so denken, ja, und aber ich gehe vom Anfang an aus, ich bin ja nicht dort nach dem Fall des Menschen, das stelle ich jetzt nicht ein, sondern im Vorfeld, das ist dasselbe Prinzip und auch heute für uns. Wir können heilig sein, weil Gott heilig ist. Und das habe ich neu berührt. Das ist keine Aufforderung, das ist eine Aussage. Da ist eine Logik für mich. Ja, eine Verheißung. Ihr könnt heilig sein. Und weil ihr es könnt, sollt ihr heilig sein. Denn warum könnt ihr es sein? Weil ich heilig bin. Ich bin der, der euch heilig werden lässt. Durch mich werdet ihr heilig. Ich bin heilig. So, ihr braucht mich. Und das ist ja das Kennzeichen von uns Gläubigen, dass wir eine Gemeinschaft haben mit unserem Gott, dem Heiligen. Wir haben, ja, und dazu möchte ich den Vers mal lesen. In 2. Petrus 1. Vers 3 und 4. Jetzt kommen wir dahin. Da heißt es, alles zum Leben. Oder möchte jemand von euch lesen? Ich weiß nicht, ob ihr das aufgeschlagen habt.
Alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns zu seiner eigenen Herrlichkeit erhoben, durch welche er uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch die Teilhabe der göttlichen Natur werdet.
Amen.
Ihr entronnen seid, Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist.
Amen.
Amen.
Dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Was für eine Aussage. Das ist Gottes Vorsatz von Anfang an gewesen. Vor Grundlegung der Welt war das Gottes Vorsatz, dass wir Menschen Teilhaber an der Natur Gottes werden. Nicht Nachahmer, ja, sondern Teilhaber. Klar spricht auch die Bibel davon, dass wir Nachahmer sein sollen. Aber viel wichtiger ist Teilhaber sein. Ich werde es gleich auch nochmal ausführen. Ja. Das ist Gottes Vorsatz. Teilhaber an seiner Natur. Und was ist seine Natur? Heilig. Wie werden wir heilig? Lasst uns teilhaben an seiner Natur. Der einzige Weg. Ja? Ich will teilhaben an deiner Natur. Amen. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, kein Programm, keine Methodik, keine Heiligungsbewegung, sondern Teilhaber an seiner Natur werden. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Gott hat uns Menschen geschaffen in seinem Bild. Mit Absicht. Da ist eine Absicht dahinter. Ja, damit wir teilhaben können an seiner Natur. Ich finde das einfach beeindruckend, wie Gottes Plan ist. Ja, er hat was vorgenommen, dann schafft er den Menschen in seinem Bild und sagt, jetzt werde du Teilhaber an meiner Natur. Ich will meine Natur in dich hineingeben, mein Leben in dich hineinbringen. Mit allem, was in diesem Leben, Gottes Leben enthalten ist. Das ist das wahre Christenleben. Ja, das ist eine andere Ausrichtung, als sich irgendwo nur anzustrengen und was auf die Beine zu stellen und dann festzustellen, es klappt ja doch nicht. Das wäre dann unsere Konzepte, unsere Ausgangspunkt. Aber Gott hat sich was anderes ausgedacht, geplant. Und was Gott sich ausgedacht hat, das funktioniert. Nur wir müssen uns einklinken. Ja, es ist nicht so, dass es nur über uns hinweg strömt. Und irgendwie dann, ja, plötzlich bin ich heilig. Ich sitze in meinem Sessel, in meinem Wohnzimmer und warte, bis ich heilig bin. Also irgendwann stehe ich auf, oh, ich bin heilig. Dann kommt meine Frau rein und meint, nee, ist noch viel zu tun. Als Beispiel, es ist nicht nur, dass ich warte, abwarte, was passiert, sondern das Erste ist zu sehen, was hat Gott vor, wie macht er es? Und das Zweite ist, wie werde ich jetzt sein Mitarbeiter? Ja, wie arbeite ich mit? Ja, aber entscheidend ist, dass wir teilhaben an allem, was er ist. Die andere Stelle ist auch in Kolosser 2, Vers 9, ist auch sehr kostbar. Kolosser 2, Vers 9 und 10, da heißt es, dass wir die ganze Fülle Gottes in Christus wohnt. Das heißt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist die eine Seite. Dann der nächste Vers sagt, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Also, das ist Gottes Weg. In ihm wohnt die ganze Fülle und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Gleich mehr dazu. Aber nochmal zu dem Vorsatz. Das ist Gottes Vorsatz. Das ist Gottes Weg. Ja, das ist Gottes Weg. Also mach nicht dein eigenes Programm. Mach es dir nicht so schwer. Lass dich nicht irritieren, in die Irre leiten durch viele Einflüsse, sondern höre, was Gott sagt, wie er spricht. Und Gott braucht das. Er braucht die Heiligen für seinen Vorsatz. Das ist der dritte Punkt, habe ich hierhin geschrieben. Einfach, dass wir uns dessen auch nochmal klar werden. Um mit ihm in seinem Reich zu herrschen. Also das Heiligsein, das ist, Gott braucht uns als Heilige. Gott braucht uns als Heilige. Ja, nicht nur, dass er sich erfreut und sagt, oh, ist so schön mit euch zusammen zu sein. Er braucht uns als Heilige, dass sein Vorsatz auch erfüllt wird. In Daniel 7, Vers 18 heißt es einmal, ich lese es mal vor. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Halleluja. Ja, Daniel 7, Vers 18. Aber die Heiligen des Höchsten, die Heiligen des Höchsten. Ja. Irgendjemand hat das Mikro nicht aus. Werden das Reich empfangen. Und werden es immer und ewig besitzen.
Hallo, Patrick. Gabriele, ich habe gerade keine Zeit. Tut mir leid.
Rolf Beckmann hat das Mikro an. Bitte.
Ich habe ihn ausgeschaltet.
Danke. Also, wir kennen uns. Wir sind eine Familie. Und wir sind die Heiligen und werden weiter geheiligt. Aber meine Aussage hier ist, ich aufgreife, Gott braucht uns als Heilige, damit er sein Reich auf dieser Erde haben kann. Und das ist auch diese andere Verse, hat heute Morgen schon andere Geschwister schon gelesen. Apostelgeschichte auch. Ja, die Verse 20, 32, 26, 18, die stehen auf der Gliederung. Die sagen, dass wir als Heilige Anteil am Erbe haben werden. Dass wir erben werden. Aufgrund unserer Heiligung. Um zu herrschen mit Gott, braucht Gott solche Menschen. Kurzer Hinweis, mal eingeschoben. Es gab schon mal eine Herrschaft, die Gott hatte, eingerichtet hatte. Das war die Herrschaft durch die Engel, die Engelswelt. Ja, er hatte schon die Erde geschaffen und die Engel waren berufen, zu herrschen über das Universum. Und ein Oberster dort, dem war es nicht genug, der hat dann gegen Gott rebelliert und wollte sich auf Gottes Thron setzen. Und das wurde zu ihm der Fallstrick, das einen tiefen Fall gemacht hat und so ganz hinuntergestoßen wurde. Und das ist der Teufel. Er ist zum Teufel geworden. Ja, dem Satan, den Widersacher Gottes. Dieser Engel hatte niemals die Verheißung, an Gottes Natur Anteil zu haben. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir mit Gott herrschen wollen, ohne an seiner Natur Anteil zu haben, es wird nicht funktionieren. Es wird genau dasselbe passieren wie beim Teufel. Ja? Wir werden stolz, wir werden überheblich, wir erhöhen uns selber und nichts ist uns hoch genug. Und dann wollen wir uns nicht nur mit Gott auf seinen Thron setzen, sondern an seiner Stelle auf den Thron setzen. Ja, und das ist das alte, gefallene Wesen. Aber Gottes Vorsatz ist schon, dass wir herrschen sollen, aber indem er uns heiligt, sein Wesen in uns hineingibt. Und tatsächlich, er erhöht uns auch dann. Es ist schon erstaunlich. Und die Verheißung ist, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Mit ihm, nicht anstelle von ihm. Mit ihm. Weil wir Anteil an seiner Natur haben. Also die Heiligung ist einfach sehr wichtig. Ja, in dem, wo wir heute drin sind. Das ist nicht nur so, damit ich heute mal gut durch den Tag komme. Ja, sondern es ist dafür da, dass ich mit Gott in Ewigkeit herrschen werde. Ewig besitzen. Ja, es hat eine große Verheißung. Lob den Herrn. Wie macht Gott das? Punkt B. Er bereitet alles vor. Ich finde es schon mal gut, wenn uns das auch bewusst ist. Und wir müssen im Glauben mitwirken. Aber der Punkt ist, er bereitet. Er ist es, der alles vorbereitet. Das ist ein Prinzip in dem Werk Gottes. Das Werk Gottes ist ein Werk, was eigentlich unmöglich ist. Unmöglich. Also wenn du das genau anschaust, wirst du sagen, unmöglich. Wenn du das mal so siehst und hörst und mal ein bisschen nachsinnst darüber und dann dich umschaust oder in den Spiegel schaust, was auch immer, du wirst denken, unmöglich. Ja? Guck mal, ich lese mal einen Vers. Markus 10, ich lese ein paar Verse jetzt, wenn ich hier spreche. Markus 10, Vers 26 und 27. Das steht jetzt nicht hier auf der Gliederung. Da heißt es, sie erstaunten aber noch viel mehr und sagten zueinander, also die Jünger von Jesus auch, wer kann dann gerettet werden? Oder ich würde das mal sagen für heute Morgen, wer kann dann geheiligt werden? Jesus aber sieht sie an und spricht, bei den Menschen ist es unmöglich. Ist das schon mal gut zu wissen? Also das entspanne. Ich sage es mal so, jetzt komm nicht in Stress, auch nicht in geistlichen Stress. Das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Ich muss immer gucken, dass man mich nicht falsch versteht. Ja, wir haben schon Verantwortung, aber bitte keinen geistlichen Stress aufbauen. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott, heißt das hier. Aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist dieses Ding möglich, dich zu heiligen und mich zu heiligen, Also vielleicht guckst du mich an und sagst, oh, Olaf, ich weiß nicht, ob das nochmal was wird mit dir, bei dir. Du lächelst, du kennst mich nicht so. Ich gucke auch nicht jetzt zu meiner Frau hin. Wie auch immer andere was sehen oder denken, lob den Herrn, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das war Markus 10, Vers 26 und 27. Die gibt es in den anderen Evangelien dann auch nochmal beschrieben. Aber es ist dasselbe. Ja? Bei den Menschen ist es nicht möglich, bei Gott ist es aber möglich. So, wir müssen lernen, uns an Gott zu halten, uns zu Gott zu wenden. Ja? Schau weg von dir. Ja, du bist nicht das Zentrum des Universums. Du bist auch nicht der Fokus im Gemeindeleben. Schau weg von dir. Und guck auch nicht, wie andere dich sehen. Wir gucken so sehr auf uns. Also das ist nicht der Weg, um geheiligt zu werden. Ja, schau hinweg auf Jesus. Ja, schau auf Gott, bei dem alle Dinge möglich sind, auch unsere Heiligung. Ja, und dann möchte ich den Vers in Römer 8 noch erwähnen. Also das sind alles für mich wichtige Verse, wenn es um die Heiligung auch geht. Da heißt es dann einmal, Römer 8, Vers 3, da geht es ja zwar jetzt ums Gesetz, aber das Prinzip ist das gleiche. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott. Das ist meine Aussage. Das tat Gott. Das Fleisch ist schwach und deswegen ist es uns unmöglich. Das heißt nicht, dass nichts geschieht. Du kannst sagen, es geht halt nicht. Also wenn es nicht geht, geht es nicht. Doch, das tat Gott. Wir müssen auf die richtige Seite uns orientieren. Das tat Gott. Was tat er denn? Komme ich gleich nochmal zu. Aber nur festzuhalten. Ja? Lass dich nicht durch dein Fleisch irritieren. Das ist so, wie es ist. Aber schau hinweg. Was tat denn Gott? Ja. Oder auch 2. Korinther 5, Vers 18 möchte ich nur erwähnen. Da heißt es, geht es um die neue Schöpfung dort. Das ist alles aber aus Gott. Alles aber aus Christus. Ja. Wir sind eine neue Schöpfung, aber alles, ach komm, ich lese den Vers. Oder Felix, hast du nicht? Okay, ich lese ihn vor. Ja, okay, macht nichts. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung da. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Und jetzt kommt der Vers. Alles aber von Gott. Steht so in der Schrift. Alles von Gott. Alles. Das tat Gott und alles von Gott. Wenn wir das sehen, dann haben wir eine gute Basis für unsere Heiligung. Ja? Und was tat denn jetzt? Was hat denn Gott getan? Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte und er hatte vor, den Plan, dass der Mensch Teilhaber an seiner Natur wird, Gott hat als erstes was getan. Er hat einen Garten gepflanzt. Das hat eine Bedeutung. Hat mit seinem Vorsatz zu tun. Hat mit unserer Heiligung zu tun. Gott hat einen Garten gepflanzt. Und in diesen Garten hat er den Menschen hineingesetzt. Und da wuchsen auch allerlei Bäume, Sträucher, haben Frucht getragen. Und in der Mitte des Gartens, da waren zwei Bäume. Da war der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und der Mensch durfte von allen Bäumen und sollte von allen Bäumen essen. Nur vom Baum des Lebens nicht. Vom Baum des Erkenntnis nicht. Gerade vom Baum des Lebens. Nein, sorry. Vom Baum der Erkenntnis nicht. Erkenntnis von Gut und Böse. Denn wenn er von dem Baum essen wird, wird er sterben. Und der Baum des Lebens, der steht für das Leben Gottes. Gott als Leben. Gott ist die Quelle des Lebens, das wir noch brauchen. Der Mensch hatte Leben, physisches Leben, psychisches Leben. Er war eine lebendige Seele, aber er brauchte noch die Natur Gottes, das Leben Gottes. Und Gott sagt, iss von diesem Baum des Lebens. Wenn du von dem Baum des Lebens isst, dann hast du das Leben aufgenommen. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir das Leben aufnehmen. Das ist auch ein Bild, das auch immer noch gültig ist, bis hin zur Offenbarung am Ende, letzte Kapitel auch, ja, die ihre Kleider waschen können, hineingehen in die Stadt und haben ein Anrecht vom Baum des Lebens zu essen. So, dieses Essen vom Baum des Lebens hört nie auf. Es ist nicht nur, dass ich einmal das Leben habe, sondern ich muss dieses Leben kontinuierlich essen. Und der Baum des Lebens bringt immer wieder Früchte. Ja? Wir müssen lernen, mitzuarbeiten. Und der Mensch hat den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Da ist schon eine Mitverantwortung. Ja? Da ist eine Verantwortung, die wir haben. Aber das Zentrum ist, das Wesentlichste ist, bebaue nicht nur und bearbeite nur den Garten, sondern iss vom Baum des Lebens. Das war Gottes Weg. Er sagt, wenn du davon isst, wirst du heilig. Wenn du das Leben, mein Leben isst, wirst du geheiligt. Da kommt was in dich hinein, was heilig ist. Und wenn du isst, wird es zunehmen, wird es wachsen, wird es Gestalt gewinnen, das Leben wird einen Ausdruck bekommen. Was ist das? Herrlichkeit. Du siehst das Leben Gottes. Gott kommt zum Ausdruck. Ist doch wunderbar, der Weg. Ist das Stress, vom Baum des Lebens zu essen? Eigentlich nicht. Wie ein Genuss. Der Garten heißt Eden. In Eden. Genau, in Eden. Eden bedeutet Wonne, Freude.
Amen.
Ist doch schön. Ah, Traugott genießt. Halleluja. Das heißt nicht, dass es Schwierigkeiten gibt. Die kommen auch sofort dort. Wir müssen auch lernen, mit Schwierigkeiten umzugehen. Aber nochmal, der Ausgangspunkt ist erstmal wichtig. Unser Ausgangspunkt sind nicht die Schwierigkeiten. Ja, also Ausgangspunkt ist das, was Gott ist und was er getan hat. Ja? Und er hat einen Garten gepflanzt mit Wonne und Freude. Das ist unser Christenleben. Oh, Herr Jesus, möge er uns die Augen öffnen. Denn aus diesem Leben heraus kommt ein Verhalten auch. Wenn wir denken, Heiligkeit hat mit Verhalten zu tun, ist auch nicht verkehrt. Ich bin nicht gegen Verhalten, aber die Frage ist immer, wie kommt das Verhalten zustande? Wenn du vom Baum der Erkenntnis isst, kannst du unterscheiden, was gut und böse ist. Das ist ja das Merkmal dort. Und dann verhältst du dich nach gut und böse. Das geht dann. Du erkennst, was gut und böse ist und kannst dich jetzt danach richten. Das ist der Sinn. Ja? Gut und böse. Ich will es wissen. Ich will unterscheiden können. Damit ich auch mich richtig verhalte und nicht das Falsche tue. Dieser Baum der Erkenntnis bringt aber den Tod. Vielleicht verhältst du dich richtig, aber du bringst niemals Gott zum Ausdruck. Selbst dein richtiges Verhalten bringt Gott nicht zum Ausdruck. Weil die Natur Gottes fehlt. Ja? Und im Gegenteil, es ist sogar eine Ablenkung. Nicht nur, ja, das ist nichts. Es ist eine Ablenkung vom Leben Gottes und bringt uns in den Tod. Und dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse steht dafür, dass Satan, der Teufel, die Quelle davon ist. Er bringt den Tod. Und gleich sehen wir ja, wie die Schlange aktiv wurde und den Menschen verführt hatte, dass er von diesem Baum essen soll. Das ist der Tod, der hier dann hineinkommt in Menschen und dann auch wieder herauskommt aus dem Menschen. Er lebt zwar noch physisch und seelisch, aber dennoch ist das Element des Todes in ihm am Wirken. Und wenn wir mal anschauen heute unter uns Christen, uns umschauen, was ist denn das Merkmal, wonach wir uns alle ausrichten? Ist es nicht so, dass wir, meistens es darum geht, das Gute und Böse zu unterscheiden und das Gute zu fördern? Das zu erkennen? Es ist an Gottes Vorsatz vorbeigelebt. Ja. Sondern lass uns wenden. Wir haben heute die Möglichkeit, uns zu wenden. Wir müssen nicht auf dieser Schiene weiterlaufen. Ja? Sondern sagen, nein, Herr, ich möchte mich nach deinem Leben ausstrecken. Es kommt auch ein Verhalten heraus. Aber das kommt aus dem Leben heraus, weil es so ist, das Leben. Ein Unterschied. Wenn du dich anstrengen musst, um so zu sein, zeigt schon, irgendwo ist dir etwas verquert, verdreht, verknotet. Ich muss mich jetzt anstrengen, so zu sein und oh, ich weiß, man soll ja, aber dann merkst du irgendwo, das ist jetzt Krampf. Aber wenn das Leben sich entfaltet und wirkt, es ist einfach so. Die Reaktion ist da, wie das Leben ist. Ich weiß nicht, ob ich es rausbringen kann. Wenn wir mal die Tierwelt anschauen, ja, also ein Adler ist wie ein Adler, er verhält sich wie ein Adler, er fliegt wie ein Adler, weil er ein Adler ist, das Leben hat. Ja? Ein Fischadler muss nicht lehren, wie er die Fische fängt. Es ist fantastisch, wie das läuft. Es ist in seinem Leben drin. Ja, aber ein Hund ist ganz anders. Hund kannst du nicht lehren, da eine Fische zu fangen. Wieder ein anderes Leben, ein anderer Ausdruck. Also bei uns auch ist es schon wichtig, dass wir uns entwickeln, ja, und mit vielen Dingen umgehen, lernen, die uns ablenken. Aber nochmal, ich gehe von dem Ausgangspunkt heute aus, ich bin von der Basis. Ja, es gibt noch viel, es gibt noch mehr Gemeinschaften an diesem Wochenende. Ja, aber die Basis muss erstmal stimmen. Ja, und die Basis ist, Herr, ich richte mich aus nach diesem Leben, das ich essen soll. Und dann haben wir ja auch ein anderes Beispiel, wie das Volk Gottes, wie Gott es geplant hat. Also bei Adam und Eva, das ist so das Persönliche, aber das gibt dann auch das Volk Gottes, das er dann in das gute Land hineinbringt. Das ist auch das verheißene Land. Ja, da gibt es Verse, die habe ich ja aufgeführt, in 2. Mose 2 und 5. Mose 8. Wenn ihr die mal nachlest heute Nachmittag, ihr werdet feststellen, dieses Land, es wird wunderbar beschrieben. Als ein Land, wo es alles gibt, wo es keinen Mangel gibt. Das verheißene Land, das heißt das gute Land. Das ist ein gutes Land, in dem die Fülle ist. Ja, Wein und Milch und Honig im Überfluss. Weintrauben, die du alleine gar nicht tragen kannst. Also, ja, groß, herrlich, wunderbar, die Fülle. Einfach die Fülle. Das gute Land steht für die Fülle. Und Gottes Weg, sein Volk zu heiligen, hat auch damit zu tun, es in dieses Land hineinzubringen, dass sie in diesem Land leben und von diesem Land leben. Aber auch da gibt es wieder dieses Problem, da gibt es schon Feinde. Ist leider so. Aber es ändert nichts an Gottes Vorsatz. Ja, wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber leider hat das Volk am Anfang nicht die Fülle, auf die Fülle geschaut, sondern auf die Feinde geschaut. Ja, und schon irgendwo sind sie abgelenkt worden, blockiert worden, gehindert worden. Oh, die Feinde, die sind da so viele. Oh, die sind so groß. Und guck dir mal die Mauern an, von den Städten, wo sie sind, so befestigt. Wir werden nie dieses Land einnehmen können. Wir neigen auch dazu, in unserem natürlichen Menschen so zu denken. Ja, Gottes Vorsatz, ja, eigentlich, ich lese das ja auch in der Bibel, aber eigentlich, nee, also das wird nie mit uns werden. Guck mal, wie wir sind. Ja, falsche Richtung. Falsche Richtung geguckt. Wende deinen Blick. Ja, Gott hat es vorbereitet, damit wir davon leben. Wir müssen es bebauen, wir müssen es bepflanzen. Im ersten Jahr ist die Ernte frei, aber danach müssen wir damit arbeiten. Und die Frucht, die da herauskommt, sie macht was mit uns. Ja, heiligt uns, bringt Gottes Herrlichkeit heraus. Oh, Herr Jesus Christus. Auch gestern hat ja Wolfgang erwähnt, den 1. Korintherbrief, die Gemeinde, wenn du die anguckst, wirst du sagen, ja, also die sind ja, können wir doch vergessen. Also die Gemeinde in Korinth wird gestrichen von meiner Liste. Aber Gott ist nicht so und er fängt wunderbar an. Er sagt, ihr seid geheiligt, ihr werdet geheiligt und ihr seid in allem zur Fülle gebracht. Ihr habt keinen Mangel an irgendwas. Ihr seid berufen worden hinein in die Gemeinschaft Jesus Christi. Das ist der Ausgangspunkt. Egal wie die Probleme aussehen mögen. Wir sind hineinberufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dieses gute Land und dieser Baum des Lebens, der ist tatsächlich in Jesus Christus zu uns gekommen. Also Jesus kam auf diese Erde. Er kam als die Wirklichkeit von diesem Leben Gottes. als der Baum des Lebens. Und er hat nicht umsonst gesagt, nicht nur ihr glaubt an mich, er hat gesagt, ihr müsst mich essen. Wer zu mir kommt, soll von mir trinken. Da geht es um die Versorgung des Lebens. Und er sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben und sogar überfließen zu geben, volle Genüge zu geben, sagt er. Weil Gott diesen Vorsatz hat in seinem Herzen. Dies heiligt uns. Ja, dies vollendet uns. Dies bringt uns voran. Bis in Ewigkeit. Der Baum des Lebens, der hört nie auf. Wasser des Lebens fließt immer, alle Zeit. Das ist Gottes Weg mit uns in Christus. Alles gemacht, alles erledigt, die ganze Wirklichkeit. Und in ihm, heißt es auch, ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Ja? Und ja, ihm zur Fülle gebracht, mit ihm Gemeinschaft haben, zu ihm kommen. Also die ganze Wirklichkeit ist in Jesus Christus. Und das gehört jetzt noch, ja, ich muss weitermachen, zu diesem Vorsatz, dazu, um uns zu heiligen, wir müssen jetzt wissen, wie es für uns heute ist, dass Gott diesen Vorsatz ausführt. Da ist diese Ökonomie Gottes dahinter, Gottes Haushalterschaft. Ja, ich habe es hier genannt, B3, Gottes Ökonomie kennen, wie er sich selbst in uns hinein austeilen möchte. Ja, das ist Gottes ganzes Vorhaben. Also darum geht es. Er möchte sich in uns hinein austeilen. Das ist ein großes Werk, was Gott vorhat. Ja, das klingt jetzt so einfach. Es ist gar nicht so einfach für Gott gewesen, das vorzubereiten, dass es möglich ist. Und es ist gar nicht so einfach auch für uns heute darin zu stehen, weil es so viel Ablenkung und Widerstand gibt. Ja, der Feind ist immer noch aktiv. Nicht nur im Garten Eden, nicht nur im guten Land, auch heute unter uns. Und er will uns mit seiner List davon abhalten, dass Gott diese Ökonomie ausführen kann. Mit uns. Ja. Und es ist wirklich Gottes Weg, seine Natur, sein Leben in uns hineinzubringen. Wie macht er das? Und da ist einfach nochmal dieser Hinweis, den wir schon mal hatten. Das ist alles nötig. Gott, der Vater, ich habe geschrieben, er ist die Quelle. Ach komm, wir lesen mal den Vers in Johannes 16, Vers 13 bis 15. Nochmal, den können wir lesen. Ich meine, es gibt dieses Wort Ökonomie in der Schrift, im Neuen Testament. Und das ist ein Wort, das auch nicht so gebräuchlich ist unter Christen. Ja, es ist auch fast ein Fremdwort auch für uns Christen. Ökonomie oder auch manche sagen Haushalterschaft, aber das wird dadurch nicht verständlicher für uns meistens. Ja, Haushalterschaft oder Verwaltung, Ökonomie. Ja, was hat das mit dem Christenleben zu tun? Was hat das mit Gott zu tun? Sehr viel. Darum geht es Gott. Ja, wenn das fehlt, gibt's keinen Weg. Das ist der Weg Gottes. Seine Ökonomie. Und Gott braucht Menschen, die diese Ökonomie kennen. Und diese Ökonomie fördern im Glauben. Das ist einmal eine Aussage, Timotheusbrief. Ja, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern lernen, diese Ökonomie zu fördern. Jeder von uns, ja, ist dafür qualifiziert. Du musst kein Studium machen. Betriebswirtschaftsstudium oder so etwas. Nicht nötig. Bleib im Gemeindeleben. Ja, du wirst hier unterwiesen mit allem, was nötig ist, um den Geist zu empfangen und den Geist wieder darzureichen. Ja, doch, jeder von uns. Jeder ist dazu nötig. Das ist wirklich so. Amen. Gott sagt, jedes Glied ist an seinen Leib von ihm gesetzt. Nicht, weil wir es uns aussuchen. Ja, wir suchen uns oft vieles aus. Oder wir sagen, na ja, Bruder, eigentlich bin ich so sicher, ob du hier reingehörst. Ja, geht schon. Ja, na, also, oder... Wir machen keinen Maß. Jeder Bruder, wir werden später nochmal drauf kommen im Laufe dieses Wochenendes, ist wirklich wichtig für diese Ökonomie. Ja. Aber was ist diese Ökonomie? Johannes 16, komm, lesen wir mal jemand, der es jetzt aufgeschlagen hat, Vers 13 bis 15.
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich aus reden. sondern was er hört, wird er reden und das Zukünftige wird er euch verkündigen. Amen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er es nehmen und es euch verkündigen. Amen.
Amen. Halleluja. Diese Ökonomie Gottes wird hier kurz beschrieben, aber die schafft es mit uns. Dadurch ist es Gott möglich. Also ich möchte das hier nochmal kurz an die Tafel schreiben. Es ist ja nicht viel, aber ich schreibe es einfach richtig, was der Vers sagt. Wir haben den Vater. Ja, der Vater. Gott als die Quelle, er ist unser Vater geworden. Also es ist nicht nur Gott. Das heißt, wir haben sein Leben empfangen. Damit fängt es an. Gottes Ökonomie fängt damit an, dass wir von Neuem geboren werden. Sein Leben empfangen. Wir sind nicht adoptiert. Manche Christen sagen, ja, wir sind adoptiert. Wenn wir, oder gefühlt adoptiert. Das heißt, ja, Gott hat mich angenommen, aber ich bin immer noch in meiner alten Natur und ich habe gar keinen Anteil an seiner Natur. Das stimmt nicht. Also wenn wir wiedergeboren sind durch den Glauben an Jesus Christus, haben wir das Leben Gottes empfangen. Er ist unser Vater geworden. Deswegen, der Geist in uns ruft auch, aber Vater. Vater. Ist gut zu rufen, Vater. Nicht nur der allmächtige Gott, ja, aber der allmächtige Gott ist mein Vater. Ja? Und hier ist die ganze Fülle. Hier ist die ganze Fülle. Ja? Alles vorhanden, alles. Und der Vater in seiner Ökonomie ist alles, was er ist, kommt in seinen Sohn, in Jesus. Ach komm, ich muss das speichern. Alles wird in Christus, oh, ich muss mich umdrehen, alles wird in Christus verkörpert. Ja? Alles, was der Vater hat, kommt, die ganze Fülle, kommt in Jesus Christus. Das ist ein Geheimnis, aber es ist so. Ja? Es ist Tatsache. Das ist Gottes Ökonomie. Als Jesus Fleisch geworden ist, ist die ganze Fülle Gottes in ihm zu den Menschen gekommen. Also Gott kommt zu den Menschen. Und er muss das in Jesus Christus machen, weil der Mensch ja in der Zwischenzeit gefallen ist. Und es braucht eine Erlösung. Aber auch, dass wir Anteil haben können an der ganzen Fülle. Also alles, was Gott macht, die ganze Wirklichkeit, er ist die Wirklichkeit. Ja? Es ist in Jesus Christus. Und wer Jesus Christus hört, hört den Vater. Wer Jesus Christus sieht, sieht den Vater. Ja, es ist nicht zu trennen. Es ist Gottes Weg in Jesus Christus. Und dann, nachdem Jesus Christus gekreuzigt worden ist und dann von den Toten auferstanden ist und aufgefahren ist, es ist zum Geist und er hat uns den Geist der Verheißung geschickt. Es ist ein besonderer Geist. Der war vorher nicht. Ja? Er musste sterben, Jesus musste sterben, er musste von den Toten auferstehen. Gott hat ihn auferweckt, der Vater hat ihn auferweckt. In dem Moment sagte er zu seinen Jüngern, es ist mein Vater und euer Vater. Mein Gott und euer Gott. Ja? Und dann ist er aufgefahren und er sendet den Geist der Verheißung, welcher er selber ist. Gehen wir jetzt nicht hinein, aber es ist so. Es ist der Geist der Wahrheit. Er heißt jetzt Geist der Wahrheit. In Christus ist die Wahrheit, die ganze Wirklichkeit. Und dieser Geist ist der Geist der Wahrheit. Er leitet uns in die ganze Wirklichkeit. So, Gottes Ökonomie geht hier. Wir empfangen den Geist, haben Gemeinschaft mit Jesus Christus und kommen in Christus zum Vater. Ja? Wir müssen jetzt lernen, den Geist zu erfahren, zu berühren, zu trinken, uns eins zu machen mit dem Geist. Herr, ich möchte den Geist kennen. Ein gutes Gebet. Herr, gib mir die Erfahrung mit dem Geist, der mir Leben gibt. Ein Geist, in dem alles vorhanden ist. Ich möchte den Geist kennen. Und durch den Geist die Wirklichkeit in Jesus Christus kennen. Ja, nicht nur wissen, da ist etwas mal geschehen, sondern Herr, ich möchte daran Anteil haben. Ich möchte diese Kraft des Lebens, diese Auferstehungskraft. Ich brauche Errettung von dem Tod. Wo ist die Errettung? in Jesus Christus. Ich habe schon mal gesagt, das ist Gottes Ökonomie. Du kannst es nicht umändern. Es gehört alles zusammen. Ja, der Geist leitet uns immer zu Jesus Christus. Und alles, was Jesus Christus hat, ist vom Vater. Und wenn ich sage, Herr Vater, ich brauche jetzt unbedingt Errettung vom Tod, dann sagt er, ja, geh zu meinem Sohn Jesus Christus. Da ist die Kraft der Auferstehung. Sogar der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Geist, er wohnt in uns. Und dieser Christus muss jetzt noch lernen, uns zu füllen, unser Herz einzunehmen, in unserem Herzen Wohnung zu machen. Das ist unsere Mitarbeit. Da ist sie nötig. Herr, breite dich aus in meinem Herzen. Komm hinein mit deinem Licht, scheine in mir. Was nicht stimmt, was nicht in Ordnung ist. Ja, das ist einfach, dass ich dir Raum gebe, dass du in mir wohnen kannst. Und das, was er macht, macht der Herr alles durch seinen Geist in uns, durch sein Sprechen. Da ist ein Merkmal hier bei Johannes 16. Ich finde, das ist auch ein Merkmal von der Ökonomie Gottes heute. Es hängt zusammen mit seinem Sprechen. Ja. Durch sein Sprechen empfangen wir Leben. Empfangen wir den Geist. Und der Geist spricht in uns. Und Gott hat volles Vertrauen, dass dies auch in uns wirkt. Ja, vertraut seinem Leben in uns. Aber es hat sehr viel zu tun mit seinem Sprechen. Sondern Herr, lass mich deine Stimme hören. Öffne meine Ohren. Guck mal, als Jesus Christus gekommen ist und den Vater dargestellt hat, er war nicht einfach nur stumm unterwegs. Sein Merkmal war, er hat gesprochen. Er hat gesprochen. Er war nicht nur irgendwo mal nur zum Essen bei jemanden und hat da gegessen. Das Merkmal war, er hat dort gesprochen. Egal, wo er eingeladen war. Ob zu Hause oder auf dem Berg oder im Boot von Petrus. Er hat immer gesprochen. Und er sagt, mein Sprechen ist der Vater, der spricht. Das ist der Unterschied zu allen anderen Propheten vorher. Er ist nicht nur ein Prophet. Ja, die Propheten haben anders geredet. Sie haben über Gott geredet. Sie haben von Gott geredet. Ja, aber er selber, er war so eins mit dem Vater. Das war das. Der Vater hat gesprochen. Und der Geist dasselbe. Der Geist hat das Merkmal, er spricht. Oh, Herr Jesus. Ja, er sagt hier, wenn der Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird reden. Denn er wird reden. Herr Jesus, rede. Rede in meinem Herzen. Rede, wenn ich zu Hause bin. Rede, wenn ich eine Zeit mit dir habe. Rede, Herr, wenn ich jetzt die Bibel lese. Herr, rede zu meinem Herzen, wenn ich bete. Manchmal beten wir, indem nur wir reden. Wir haben so viel zu sagen, dann bin ich fertig und okay, tschüss. Gott, fein, dass du zugehört hast. Aber er möchte zu uns reden und dafür hängt vieles ab. Das heißt, wir werden leben durch jedes Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Er muss reden zu uns. Er will reden. Er wird reden. Und in Offenbarung zu den Gemeinden, das Merkmal ist, der Geist redet. Und wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist sagt. Das ist Gottes Ökonomie. Und dadurch wirkt er sich, durch dieses Sprechen in unserem Herzen, in unserem Geist, wirkt er sich mehr und mehr in uns hinein. Ein. Ja. Dieses Reden müssen wir auch nochmal Gemeinschaft haben. Auch keine Vorstellungen haben. Ja, was ist es jetzt? Und ist das jetzt das mein Gedanke? Oder ist es Gott, der spricht? Hab Gemeinschaft mit Jesus. Rede mit Jesus. Hab Gemeinschaft mit den Heiligen. Der Herr wird uns schulen, ein Empfinden geben, was er ist, was das Leben ist. Es wird sich entwickeln. Vielleicht denke ich, oh, der Herr hat mir gesagt und dann sagt er, nee. Das ist das Prinzip, ja, dass die Vermengung ist. Gott in uns Menschen möchte sich in uns hineingeben. Aber das ist eine Entwicklung. Dass ich manchmal denke, Herr, das warst du. Nee, das war doch mein Gefühl, mein Wunsch. Ja, aber der Herr macht es klar, macht dir jetzt kein Gewissen, ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt und mache ich lieber gar nichts? Nee. Wenn der Herr sagt, mach nichts, dann okay, aber das sagt er ja auch nicht. Also, wir gehen im Glauben. Wir schauen auf den Herrn, wir strecken uns aus, von der Fülle zu nehmen, uns mit dem Reichtum zu füllen und der Geist wird uns in alle Wirklichkeit leiten. Also, nicht kompliziert werden. Aber offen sein. Aber offen sein. Und der Geist spricht nicht nur zu mir persönlich, er spricht auch in den Gemeinschaften, er spricht auch in den Versammlungen. Ja. Es ist doch so oft, dass der Herr zu uns in den Versammlungen zu uns spricht. Also ich habe es oft erfahren, glaube ich, viele haben das erfahren. Du sitzt in der Versammlung, hast niemanden von deiner Problematik erzählt und plötzlich sagt jemand etwas und du denkst, wer hat dem was gesagt? Das ist der Geist, der spricht. Die Person weiß gar nichts über dich. Nur der Geist kennt dein Herz. Ja? Und der Herr spricht durch die Geschwister auch zu uns. Wir merken das. Und wir bewahren dies in unseren Herzen. Aber so werden wir geheiligt.